Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Das Wort für die Predigt steht im ersten Brief des Paulus an Timotheus im zweiten Kapitel. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dieses gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie euer Gebetsleben aussieht. Ich habe auch keine Ahnung, wie oft ihr schon über das Beten nachgedacht habt. Ich weiß nicht, ob ihr lieber vor dem Einschlafen am Abend oder so beim Aufwachen als erstes am Morgen betet. Ob ihr zu Hause vor dem Essen betet, ob es Gebetszeiten in eurer Familie gibt, ob ihr für euch betet oder eben nicht mehr betet. Und darum weiß ich auch nicht, ob ich jetzt offene Türen einrenne. Ich habe aber den Verdacht, mit dem Beten ist es wie mit dem Bibellesen. Wir wissen, es ist gut für uns, Bibel zu lesen. Es ist wichtig, mit Jesus zu reden. Aber wir vergessen es schnell. Und darum hören wir irgendwann auf, Bibel zu lesen, und wir werden nachlässig beim Gebet. Am Ende reduziert sich alles nur noch auf ein paar Stoßgebete in Notlagen, wenn überhaupt. Und dabei wartet unser Vater im Himmel auf unser Gebet. Paulus erinnert. Paulus ermahnt die Gemeinde darum an diesen Dienst. Tut vor allen Dingen bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung. Tut vor allen Dingen. Das heißt, es gibt viel, was getan werden kann und muss. Aber beachtet doch bitte die Reihenfolge. Wie sieht das praktisch in unserer Gemeinde aus? Wir haben 26 Kirchen. Zu unserem aktuellen Seelsorgebezirk gehören 7. Schon die Geilsdorfer Kirche ist groß genug, da passt mehr als die Hälfte der Gemeindeglieder in diesen Bereich hinein. Aber nun haben wir eben 7 Kirchen. Sie sind schön, sie haben ihre Besonderheiten, sie sind unterschiedlich alt. Und darum müssen wir immer wieder viel Kraft, Zeit und Mühe in den Erhalt investieren. Es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, als Eigentümer. Aber es ist nicht unsere Hauptaufgabe. Paulus sagt, das Gebet für alle Menschen ist die Hauptaufgabe. Vor allen Dingen betet. Sicher, die Kirchen sind schöne und gute Orte zum Beten. Aber wenn wir nicht mehr in der Lage sind, die Gebäude zu erhalten, dann wird es ohne Kirchen gehen. Aber es wird nicht ohne Gebet gehen. Ein anderes Beispiel. In der Rüstzeit, in der jungen Gemeinderüstzeit, in der Familienrüstzeit, jetzt die anstehende Rüstzeit vor Pfingsten, die Rüstzeit zu Pfingsten in Bogengrün. Da braucht es Vorbereitung. Da müssen Dinge abgesprochen werden, da muss eingeladen werden. Da gibt man sich Mühe, das ist alles richtig und wichtig. Aber ohne Gebet wird das Unternehmen nicht gut werden. Da wird es mehr eine Klassenfahrt oder eine Ausfahrt. Die Bogengrüner zum Beispiel schicken darum jedes Jahr vor der Pfingsttagung kleine Gebetslesezeichen. Betet für die Tage. Sie laden ein zum Gebetstreffen vorher. Betet für die Pfingsttage. Oder im Kirchenvorstand. Natürlich muss ein Kirchenvorstand Beschlüsse fassen, weil er eben die rechtliche Vertretung der Kirchgemeinde ist. Und manchmal ist das so viel, dass man gar nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Aber bei allem Planen und Beschließen ist klar, das wird nichts nützen. Es bringt uns keinen Schritt voran, wenn wir nicht beten. Wir können noch so kluge und überzeugende Gedanken entwickeln. Ohne Gebet wird nichts Dauerhaftes daraus werden. Und darum gibt es bei uns auch keine Sitzung ohne Gebet. Tut vor allen Dingen bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung. Vergesst das nicht. Soweit verstehen wir den Auftrag. Ist normal, dass man mit dem Chef die Dinge bespricht, die für das Gelingen der Arbeit wichtig sind. Ist unsere Aufgabe. Aber unsere Hauptaufgabe endet nicht damit, dass wir beten, dass wir für uns bitten, sondern Paulus schreibt weiter, betet für alle Menschen, für die Obrigen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Das heißt, betet zuerst für alle anderen. Betet für alle Menschen. Betet für alle Obrigkeit. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Für alle Menschen beten. Für alle. Nicht nur für die Christen. Nicht nur für die, die wir gut leiden können. Nicht nur für die, die uns sympathisch sind. Betet für die Mächtigen. Betet für die Machthaber. Paulus schreibt nicht, betet für König, den König und den Kaiser, sondern er schreibt, betet für Könige. Betet für die Kaiser. Das heißt, betet für die, die euer Land regieren. Betet für die, die Verantwortung im Nachbarland tragen. Betet für die, die aus dem christlichen Abendland kommen und betet für die, die überzeugte Anhänger Mohammeds sind. Betet für die, die große Nationen regieren und betet für die, die kleinen Gemeinwesen vorstehen. Vor dem Irakkrieg rief eine Pfarrerin in Großbritannien dazu auf, für Saddam Hussein zu beten und für seine Bekehrung. Heute würde das heißen, betet für Zelensky und betet für seine Regierung, betet für Putin und dessen Regierung, dass sie sich bekehren. Damals waren viele entsetzt, weil es sich ja schlecht gegen jemanden kämpfen lässt, für den man betet. Weil man, so sagt man es vielleicht ein bisschen fromm aufgeklärt, ja jedem seinen Glauben lassen soll. Und dabei hat die Pfarrerin damals und die Gemeinde damals nur mit Leben erfüllt, was Paulus seinen Mitarbeitern Timotheus und der Gemeinde schrieb. Schließlich will Gott wirklich, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen heil werden, dass alle bei ihm ankommen. Dass sie die Ewigkeit mit ihm verbringen. Auf manchem Tanzsaal, und jetzt ist ja wieder die Zeit der Feste, uns Amtsblatt guckt jedes Wochenende woanders, auf manchem Tanzsaal wird der Wille Gottes umgedreht. Da heißt es, wir kommen alle in den Himmel. Das ist ein verhängnisvoller Irrtum. Gott will allen Menschen helfen, ja. Das Angebot gilt jeder und jedem Einzelnen. Auch dem Nachbarn, auch dem Stasi-Offizier, auch der ehemaligen Grenzpolizistin, auch dem Spitzel. Aber daraus wird kein Automatismus. Vielmehr wird daraus eine Aufgabe. Betet für sie. Betet treu für sie, Tag aus, Tag ein, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass ihnen geholfen wird. Schließlich gibt es nur Gott. Es gibt nur einen Vermittler, also einen Weg zu Gott, nämlich den Menschen Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Hier scheiden sich dann doch die Geister. Solange wir für die Welt beten, wird es kaum jemand stören. Für den Frieden sind wir ja alle. Nicht mal der Teufel wird beunruhigt sein, wenn wir immer wieder die Liste aller aufzählen, denen geholfen werden soll. Aber in dem Moment, wo wir anfangen dafür zu beten, dass Menschen Jesus als ihren Heiland annehmen, da wird es gefährlich. In dem Moment, wo wir beten, dass Menschen anfangen zu glauben, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, wird der Teufel alle Register ziehen, um uns nachlässig im Gebet zu machen. Weil dort, wo jemand Jesus als seinen Retter annimmt, verliert er. Und darum werdet nicht müde im Gebet. dass noch viele den Weg zu Jesus und in den Himmel finden. Bleibt nur noch die Frage, warum wir gerade für die Obrigkeit beten sollen. Für uns, für die Anliegen unserer Gemeinde, für die Familien und von mir aus auch für alle Menschen. Das geht ja irgendwie noch. Aber warum auch noch für die Mächtigen? Die haben doch eh schon alles. Und überhaupt, wenn wir für sie beten, müssen wir dann alles gut finden, was die machen? Noch dazu, wenn sie nicht nach Gott fragen oder an Gott glauben? Sicher nicht, wir müssen nicht alles gut finden. Paulus fand nicht alles gut, was die Römer sich ausdachten, und ganz sicher war er nicht dafür, den Kaiser anzubeten. Ganz im Gegenteil. Er war dafür, für ihn zu beten. Weil er wollte erstens, dass der Kaiser zu Jesus findet und zweitens, dass die Gemeinde in Ruhe und Stille lebt. In Klammern, es hat ein paar Jahrhunderte gedauert, bis der Kaiser, ein Kaiser, zu Jesus gefunden hat. Das hat dann das christliche Abendland geprägt. Luther begründet die Notwendigkeit des Gebetes für die Obrigkeit, für die Könige, für die Mächtigen, mit einem schönen Bild. Er sagt, sie sind die hohen Bäume, in die der Blitz zuerst schlägt. Heute würde er vermutlich hinzufügen, auch wenn sie in jede Kamera lächeln. Sie sind die hohen Bäume, in die der Blitz zuerst schlägt. Wenn wir treu für die Mächtigen dieser Welt beten, dann überlassen wir sie nicht irgendwelchen anderen Göttern. Und gleichzeitig vergöttern wir sie auch nicht. Und genau das brauchen sie, wie alle anderen Menschen. Es kann sein, dass es uns manchmal so geht wie jenem Andreas, von dem Heinrich Böll in seinem Buch »Der Zug war pünktlich« schrieb. Andreas will beten, er will unbedingt beten, erst alle die Gebete, die er immer gebetet hat, und noch ein paar eigene dazu. Und dann will er alle die aufzählen, für die er immer bitten muss. Aber er denkt, dass es Irrsinn ist, alles aufzuzählen. Man müsste alle aufzählen, denkt er. Man müsste einfach sagen, alle. Aber das ist zu wenig. Man muss schon anfangen aufzuzählen, die, für die er bitten muss. Und darum stellt euch dieser Aufgabe, dieser großen Aufgabe. Tut vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle. Zur Erlösung. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.